Herzschlag Gottes und Puls der Welt mit dem Vater unser, dem Leben, einen neuen Rhythmus geben. Wir kommen heute zum zweiten Teil unserer Serie unter dieser Leitfrage: Wie kann der kaputte Rhythmus dieser Welt und unseres Lebens, das ja von dieser Welt geprägt ist und vom Pulsschlag dieser Welt geprägt ist, den Herzschlag Gottes neu erleben und neu den Herzschlag Gottes zum eigenen werden lassen? Komprimiert gibt uns Jesus hier im Vater unser ja diesen Herzschlag Gottes mit und lädt uns ein, mit unserem Beten und unserem Leben hier an diesem Herzschlag Gottes anzudocken. Letztes Mal haben wir die Anrede miteinander entdeckt als ein zweiflügeliges Eingangstor, durch das wir hineingeleitet werden von Jesus in dieses Gebet des Vaterunsers. Die Anrede gleich einer Überschrift, die uns leiten soll, auch im folgenden Gebet: Vater. So beginnt Jesus. Nicht mit "Oh, Elend" oder was weiß ich, wie man morgens aus dem Bett aufstehen kann, sondern mit der Vateranrede und damit der indirekten Zusage: Mein geliebtes Kind. Und dann der Blick unser im Himmel, der Blick auf den, der den Himmel ausbreitet und der die Sterne, der das Universum erschaffen und platziert hat, auf den Allmächtigen. Diese doppelte Perspektive will unser Beten und Leben leiten. Die Vaterperspektive und der Blick auf den Allmächtigen, der den Himmel ausspannt. Und von dem her soll unser folgendes Gebet mit dieser doppelflügeligen Eingangstür ja geprägt sein. Und so fährt Jesus dann fort nach der Anrede mit diesem dreimal dein. Dreimal dein, wenn er uns weiter beten lehrt: Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Schauen wir uns diese drei Dein-Sätze genauer an und entdecken, wie Jesus hier unseren Lebensrhythmus verändern will. Das erste: Dein Name werde geheiligt. Was soll denn das? Ich meine, das fängt ja schon sprachlich an. Was soll ich bitte tun? Oder was soll ich mir denken bei diesem Gebet? Ich meine, wenn wir es im Gottesdienst gemeinsam beten, da habe ich gar keine Zeit, so weit zu denken, da bin ich schon bei der nächsten Bitte. Aber wenn ich mir die Zeit nehme, auch im persönlichen Gebet und ja eigentlich auch im Gemeinsamen, was betet ihr, wenn ihr betet, dein Name werde geheiligt? Und dann auch theologisch natürlich die Frage: Gottes Name ist doch heilig. Gott, für den sein Name steht, ist heilig. Warum bete ich, soll ich das beten? Dein Name werde geheiligt, wenn er es doch ist. Die Antwort ist eine doppelte. Zuerst tatsächlich stimmen wir mit diesem Satz, geheiligt werde dein Name, ein in diesen universalen Lobpreis des heiligen Namens Gottes. Wir treten vor Gottes Thron und loben ihn als den Heiligen. Und wir bekennen: Gott, dein Name ist heilig. Du bist der Heilige. Heiligkeit, Gott, ist dein Wesen. Und dann im Lobpreis des heiligen Namens Gottes erkenne ich, wie unheilig ich ohne seine Gnade vor Gott stehe. Erkenne ich meine eigene Unheiligkeit, mit der ich vor ihm stünde, so wie im Gleichnis vom barmherzigen Vater, dieser Sohn, der heimkommt. Letztes Mal bei der Vateranrede haben wir ja parallel dazu dieses Gleichnis vom barmherzigen Vater gelegt. Und so auch hier im Lobpreis der Heiligkeit des Namens Gottes stehe ich vor diesem Vater und kann eigentlich nur stammeln mit diesem Sohn im Gleichnis: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin's nicht mehr wert hinfort, dass ich dein Sohn heiße. Ohne Gottes Gnade stehe ich in Unheiligkeit und Unreinheit vor ihm. Im Lobpreis der Heiligkeit des Namens Gottes erkenne ich, meine unheilige Lieblosigkeit, meine unheilige Selbstsucht, meine unheilige Unwahrhaftigkeit, meinen unheiligen Kleinglauben, anstatt einem großen Vertrauen auf einen großen Gott. Und diese Erkenntnis der Heiligkeit des Namens Gottes und dass er mich durch seine Gnade heilig machen will, diese Erkenntnis führt nach dem Lobpreis des heiligen Namens Gottes zur Bitte, dass Gottes Name geheiligt wird. Dieser Satz, geheiligt werde dein Name, ist sprachlich als Sprechakt letztlich beides. Lobpreis des heiligen Namens Gottes und zugleich die Bitte, dass Gottes Name geheiligt werde. Warum beten wir, wenn wir diesen Satz als Bitte Gott bringen? Geheiligt werde dein Name. Nun, hilfreich ist es zu schauen, wo wir denn Gottes Namen finden. Wo steht denn Gottes Name? Die Antwort ist schlicht und einfach, er steht hinter deinem Namen und hinter meinem Namen. So hat es Jesus in der Taufe uns zugesagt, beziehungsweise von der Taufe geboten, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und damit steht über deinem Leben und hinter deinem Namen mit der Taufe der Name Gottes. Mit deinem Vornamen bist du ansprechbar. Das bist du, ich, Uwe. Mit dem Vornamen bin ich identifizierbar. Der Nachname Rechberger besagt, zu welcher Familie ich gehöre. Und wenn Gott in der Taufe nun seinen Namen dazustellt, getauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann bin ich, Uwe, der zur Familie Rechberger gehört, als Kind Gottes erkennbar. Gott hat seinen Namen hinter meinen Namen gestellt und hinter deinen Namen. Du gehörst zu Gott. Und diese Gotteskindschaft, die klingt ja schon in der Vateranrede an und der damit indirekten Zusage unserer Identität, mein geliebtes Kind. Und wenn Jesus uns jetzt nach dieser Identitätsvergewisserung weiter zu beten lehrt, dein Name, Vater, werde geheiligt, dann lehrt er uns nicht weniger zu bitten, als dass dieser heilige Name Gottes auch in meinem Leben die Ehre bekommt, die ihm zusteht. Geheiligt werde dein Name, das ist dann nicht weniger als die Bitte, dass der Name Gottes, mit dem er sich an mich gebunden hat, hinter meinem Namen, seinen Namen gestellt hat, dass dieser heilige Name nicht verunehrt wird, nicht beschmutzt, sondern geheiligt wird durch auch diesen Zusammenhang mit meinem Namen, den er freiwillig gesucht hat, indem er sich mit seinem Namen hinter meinen Namen stellt. Geheiligt werde dein Name ist dann die Bitte, Vater, hilf mir heute, deinem heiligen Namen Ehre zu erweisen. Hilf mir heute so zu leben, wie es deinem heiligen Namen entspricht. Und das ist dann auch vielleicht das Gebet, sicher das Gebet, Vater, reinige mich, heilige mich. Reinige mich von Herzenseinstellungen, die deinen Namen nicht ehren. Reinige mich, heilige mich von destruktiven Gewohnheiten, die sich eingespielt haben, aber von denen ich genau weiß, sie tun mir nicht gut und Gott ehren sie schon gar nicht. Dann kommen hier auch die Süchte ins Spiel, die diese Welt prägen. Geheiligt werde dein Name, hilf mir heute so zu leben, wie es deinem heiligen Namen entspricht. Geheiligt werde dein Name, stärke in mir den Glauben, wieder einen Kleinglauben mit einem Vertrauen auf dich. Geheiligt werde dein Name heute durch Wahrhaftigkeit. Du weißt, wo ich angefochten bin. Geheiligt werde dein Name, wenn du heute mit mir im Internet unterwegs bist. Geheiligt werde dein Name in meinen Gedanken und in meinen Träumereien und schmeiß es raus. Und ich will es rausschmeißen in Jesu Namen, was deinen Namen nicht heiligt. Geheiligt werde dein Name. Ich will offen sein, Vater, für Menschen und für Situationen, die du mir heute in den Weg stellst, dass ich darin deinem heiligen Namen Ehre gebe. Geheiligt werde dein Name in unserer Gemeinde, dass wir Menschen nicht im Weg stehen, sondern du, Vater, der du dich mit deinem Namen zu uns gestellt hast, dass unsere Gemeinde deinen Namen trägt und damit auch nicht mehr unsere Gemeinde ist, sondern seine Gemeinde, dass du stolz sein kannst, Vater, auf deine Gemeinde. Also für die kommende Woche ein erstes Aufgabenpaket, beziehungsweise zuerst diese Frage: Was macht das mit mir, dass Gott seinen heiligen Namen hinter meinen Namen gestellt hat? Und du Trägerin und Träger seines Namens bist. Was macht das mit uns? Bin ich mir dessen bewusst? Und hat das Konsequenzen für mein Denken, für mein Reden und tägliches Tun? Der heilige Name Gottes steht hinter meinem Namen. Und dann dieses Gebet, auch als Übung oder auch als Freiheit, es zu beten: Herr, reinige mich, heilige mich. Und das Folgegebet: und hilf mir heute so zu leben, wie es deinem heiligen Namen entspricht. Und vielleicht auch im Laufe des Tages, wenn konkrete Entscheidungen anstehen, die Frage: Würde Gott hier jetzt seinen Namen darunter schreiben? In dem, was ich gerade im Begriff bin zu tun, würde Gott hier seinen Namen dahinter stellen? Oder abends im Rückblick: Geheiligt werde dein Name. Auf den ersten Dein-Satz, Lobpreis und Bitte zugleich, nun der zweite Dein-Satz, dieses Gebet: Dein Reich komme. Wieder so ein Ding, wo man davor steht und merkt, das passt nicht zu mir, der ich vom Pulsschlag dieser Welt tagtäglich diktiert bin. Das ist einfach so, die Welt hat ihren Puls und ich muss mithalten, oder? Und damit wird vom Pulsschlag dieser Welt auch mein Lebensrhythmus diktiert. Und mein Gebetsrhythmus, der eben so schnell mit den Sorgen beginnt. Wenn Jesus uns jetzt beten lehrt, gleich an zweiter Stelle: Dein Reich komme. So sollen wir beten. Ich glaube, dann ist eindeutig, worum es Jesus uns geht und was sein Herzensanliegen ist. Er will unseren Pulsschlag verändern. Und damit indirekt natürlich auch den Pulsschlag dieser Welt. Unser Lebensrhythmus, mein Pulsschlag, der ist angeleitet und diktiert eben vom Pulsschlag dieser Welt. Wer betet dagegen: Dein Reich komme, der hat vor Augen, dass diese wenigen Jahrzehnte, die diese Welt ausmachen, eben nur ein Bruchteil eines großen Ganzen sind. Ein wesentlicher Bruchteil, den wir gestalten sollen, natürlich, indem wir uns einbringen zu seiner Ehre, dass sein Name geheiligt wird und so weiter. Und doch, wer betet: Dein Reich komme, hat einen größeren Horizont. Und der verändert eben unser Beten und dann auch unser Leben, dass ich nicht mehr diktiert bin von all dem, was diese Welt diktiert. Oder kurz zusammengefasst: mein Leben eben nicht mehr der Bitte unterworfen ist: Mein Reich komme. Das ist der Pulsschlag dieser Welt: Mein Reich komme. Mehr Anerkennung, mehr Kohle, mehr Karriere, mehr ich krieg's gebacken, mehr Mein Reich komme. Das ist der Pulsschlag dieser Welt. Heißt ja nicht, dass wir nicht Verantwortung übernehmen sollen für diese Welt. Überhaupt keine Frage. Natürlich sollen wir. Schon von der Schöpfungsgeschichte an sind wir dazu beauftragt, diese Welt zu gestalten. Aber die Frage ist: unter welcher Perspektive? Dein Reich komme. Mit dieser Bitte will uns Jesus davor bewahren, dem Aufbau unserer eigenen Reiche zu erliegen. Und mit dieser Bitte legt uns Jesus die Sehnsucht ins Herz nach seinem zukünftigen Reich bzw. der Vollendung seines Reiches. Deshalb der Auftrag, um das Kommen seines Reiches zu beten, dass Gottes ewiges Reich bald in seiner ganzen Fülle anbricht, dass Jesus bald wiederkommt und das Reich dieser Welt beendet und Gottes Ewigkeit vollendet. Dein Reich komme, damit legt Jesus uns ja die Sehnsucht in den Mund und durch die Übung dann auch ins Herz. Jesus, komm bald. Jesus, ich freue mich, einmal bei dir zu sein. Und ja, gerne bald, Jesus. Maranatha, komm, Herr Jesus, komm. Und dass Gottes Reich kommt, hat aber neben dieser weltumspannenden Bitte oder diesem Fokus auch eine sehr persönliche Ebene. Dein Reich komme. Das geschieht bereits dort, wo Menschen aufhören oder einüben, im Vertrauen auf Jesus nicht mehr sich vom Pulsschlag dieser Welt leiten zu lassen, sondern vom Herzschlag Gottes. Oder wo Menschen zum Glauben an Jesus finden, zum Vertrauen auf ihn. Dort erfüllt sich diese Bitte, dein Reich komme. Dein Reich komme. Deshalb auch ein sehr persönliches Gebet. Dein Reich komme, Vater, in unserem Umfeld, in der Familie, im Beruf, in der Schule, in unseren Gruppen, hier am Ort, dass nicht der Pulsschlag dieser Welt unseren Umgang miteinander leitet, sondern dein Herzschlag, Gott, dass Menschen zum Glauben finden an dich, dir vertrauen und im Vertrauen auf dich diese Welt gestalten. Dein Reich komme. Betet ihr für die Mitglieder eurer Jugendgruppen, eurer Kreise, in denen ihr Verantwortung habt? Betet ihr, dass Gottes Reich hier Raum gewinnt, sie im Glauben ermutigt und gestärkt werden? Beten wir für unsere Missionare, die ja auch stellvertretend für uns draußen sind und bereit waren, in die äußere Mission zu gehen. Stellvertretend auch für uns, die wir hier sind, Katharina, Kerstin, die Freunde von Christen helfen Christen, Agape, Netanja und andere mehr, mit denen wir verbunden sind. Dein Reich komme. Das Vaterunser lässt sich auch stellvertretend beten, und dass wir dann fortfahren und wir legen dir heute, Kerstin, hin, dass durch ihren Dienst heute dein Reich kommt. Oder wenn wir im November Pro Christ Hoffnungsfest miteinander feiern, dein Reich komme, dass hier der Himmel aufreißt und Menschen Hoffnung finden bei Jesus Christus. Ein paar Verse schon nach dem Vater Unser wird Jesus ja noch deutlicher, wenn er sagt, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit. Und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Oder die Luther-Übersetzung, vielleicht ein bisschen bekannter. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch all das, was ihr sonst noch zum Leben braucht, zufallen. Kann es sein, dass wir Mangel an irdischem Segen empfinden, weil wir so sehr vom Pulsschlag dieser Welt diktiert sind, anstatt vom Herzschlag Gottes und seines Reiches? Kann es sein, dass wir Mangel an irdischem Segen viel mehr empfinden, weil er bei uns so präsent vorne dran steht? Wer steht an erster Stelle? Im Bibelwort für den heutigen Sonntag haben wir es vorhin gehört, diese Ermutigung von Petrus: Alle eure Sorge werft auf ihn, er sorgt für euch. Also hör auf, dich um deine Sorgen zu drehen und bet nicht die Sorgen an, sondern ihn und acht auf sein Reich und vertraue ihm, dass er das andere dann auch gut regelt. Also die Vaterunser bitte, dein Reich komme, und ihre Platzierung ganz bewusst am Beginn des Gebetes, um unseren Gebets- und auch unseren Lebensrhythmus zu verändern. verbunden mit dem Zuspruch, dort, wo mein Reich an erster Stelle steht, braucht ihr euch um all das andere auch nicht zu sorgen. Und dann das Dritte. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Die Bitte, so habe ich den Eindruck, kommt uns am allerschwersten über die Lippen. Oder? Dein Wille geschehe. Und sofort fängt es an, da innen drin zu rumoren. Und was ist, wenn Gottes Wille so überhaupt nicht meinem Willen entspricht und sein Wille überhaupt alles durcheinander bringt, meinen ganzen Lebensrhythmus? Oh no, auf zwei Ebenen. Oh no, denn was sagt denn dieses Grummeln, das sich bei der Bitte vielleicht ausbreitet, dein Wille geschehe, will ich wirklich, was ich da gerade gesagt habe, ich mache schnell weiter, unser tägliches Brot, das gefällt mir schon viel besser. Oh no, weshalb oh no? Weil wenn dieses Grummeln in uns hochkommt, dann ist das eine Anfrage an die Beziehung zu dem, mit dem wir gerade reden. Mit wem reden wir denn eigentlich? Also, wenn du Grummeln spürst bei der Bitte, dein Wille geschehe, dann ist, wie bei Monopoly, geh sofort zurück zum Anfang. Geh nicht über los oder was weiß ich was, wie die Regel auch genau heißen mag. Also, sofort an den Start zurück und fang von vorne an zu beten. Vater im Himmel. Dein Wille geschehe, sagen wir doch unserem Vater im Himmel. Sagen wir doch dem, der den Himmel ausspannt und der die Welt regiert. Es kann mir doch nichts Besseres passieren, als dass sein Wille geschieht, der Wille dessen, der dich über alles liebt. Also, wenn es Grummeln kommt, dann zurück an den Anfang und noch einmal von vorne beginnen. Vater unser im Himmel. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wenn das allein noch nicht hilft, dann der Blick auf Jesus. Wie hat er im Garten Gethsemane gebetet? Ich meine, das ist ja nochmal der Hammer. Dort lebt er es ja vor, diese unglaubliche Liebe, wenn er sogar bereit ist, seinen eigenen Willen beiseite zu legen für dich und für mich, wenn er betet: Mein Vater, wenn es möglich ist, so geh dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus stellt seinen Willen zurück für dich und für mich. Also zur Vaterperspektive, die Jesusperspektive dazu. Es gibt nichts Besseres, als dass Gottes Wille geschieht. Oder in der Erzählung von jener Frau am Jakobsbrunnen, als die Jünger zurückkommen und Jesus zu ihnen sagt: Meine Speise ist es, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Da steht nichts von Vorspeise oder Nachtisch oder Müsli-Riegel zwischendurch. Das macht satt, den Willen des Vaters zu tun. Also bleibt die Frage, ob oder weshalb wir gelegentlich Hunger leiden. Es macht satt, den Willen des Vaters zu tun. Und wenn du jetzt sagst, ja Menschenskind, ich will das ja, den Willen Gottes tun. Dein Wille soll ja geschehen in meinem Leben, aber ich weiß nicht, wie der jetzt aussieht. Eine Grundfrage auch unseres geistlichen Lebens: Wie erkenne ich Gottes Willen für mich? Für diese Frage gibt es sicher mehrere Ebenen. Die eine ist: Schau in dieses Wort Gottes. Nicht im Sinne eines Orakels, mal kurz blättern, weil ich jetzt eine Entscheidung treffen muss, jetzt was finde ich hier? Nein, schau ins Wort Gottes jeden Tag, weil dann kennst du deinen Vater im Himmel, dann hast du eine Beziehung mit ihm und du weißt, wie sein Herz tickt und sein Herz schlägt, und wir kennen damit den grundsätzlichen Willen Gottes. Und wenn du aber sagst, und die Situation gibt es ja, und jetzt bräuchte ich aber trotzdem für diese Entscheidung nochmal eine konkrete Klarheit, die sehe ich da drin so nicht, gibt es ja zuhauf, dann such dir einen Menschen, von dem du weißt, er hat den Herrn lieb und er kennt dich, und dann frag ihn und hört miteinander vor Gottes Thron. Und wenn du trotzdem unsicher bist, oder ergänzend dazu, zu diesem Hören auf jemanden, der auch uns etwas sagen darf, die Frage, wofür schlägt dein Herz? Was begeistert dich? Wofür brennst du? Wenn du mit Jesus lebst, dann wird er in deinem Herzen ein Feuer entzünden. Und dann wird es dir gehen wie diesen beiden Jüngern nach Karfreitag, die ja keine Ahnung mehr hatten, wie es weitergehen sollte. Also genau vor dieser Frage standen, Herr, und jetzt, was ist dran? Und plötzlich loslaufen mit völlig klarem Kurs. Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete? Auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Wenn du mit Jesus lebst und wenn Jesus dein Herz regiert, dann achte auf das Feuer in deinem Herzen. Brenn dein Herz, kranken Menschen zu dienen, beruflich oder auch hier in der Gemeinde. Dann hör auf dein Herz. Brenn dein Herz für einsame Menschen. Dann schau nach ihnen. Brenn dein Herz für eine konkrete Aufgabe in unserer Gemeinde. Dann melde dich. CVM, bei uns Pfarrern. Wenn dein Herz brennt, dann lauf los. Verbunden mit dem Gebet, Herr, dafür brennt mein Herz. In deiner Gegenwart brennt ja, das Herz dieser beiden Jünger. In Gottes Gegenwart brennt unser Herz. Also schau, wofür brennt dein Herz. Und dann lauf los. Dein Wille geschehe ist gerade nicht das Gebet, das mich jetzt, ja, mit dem ich jetzt im Sessel sitze und halt mal zuwart, was passiert. Was jetzt für einen Brief vom Himmel fällt oder für einen Dornbusch plötzlich vor mir brennen sollte. Es wird kein Dornbusch brennen vor dir, du bist nicht Mose. Hör auf dein brennendes Herz und lauf los, verbunden mit dem Gebet. Herr, und wenn das nicht von dir ist, dann mach die Tür zu und mach die auf, durch die ich gehen soll. Aber lauf los im Vertrauen, dass wir einen Gott haben, der leitet. Ein letztes noch, dieses Gebet, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. In dieser Bitte geht es ja nicht nur um mich und um mein Leben. Das wird deutlich durch diesen doppelten Fokus, wie im Himmel, so auf Erden. Zwei Teile für das Ganze, Stilmittel eines Merismus. Alles soll von Gottes Willen getragen sein. Dein Wille geschehe allumfassend. Mit anderen Worten, immer und überall, Gott, soll dein Wille geschehen. Und ich finde dieses Gebet dann auch eine Ermutigung beim Blick in das Chaos dieser Welt. Vorher fiel schon das Stichwort Afghanistan. Warum nicht, Vater im Himmel, dein Wille geschehe in Afghanistan? Und wir segnen Afghanistan mit der Bitte, dass dein Wille dort geschieht. Vater im Himmel, ich segne unsere Firma, die Firmenleitung und bitte, dass dein Wille geschieht. Vater im Himmel, für die bevorstehende Bundestagswahl, es ist mein Gebet, dein Wille geschehe. Ich komme zum Schluss auf die doppelflügelige Eingangstüre. Legt Jesus uns jetzt diese drei Dein-Bitten ans Herz. Und wer sie an den Anfang seines Betens stellt und mit der Übung dann auch seines Lebens, der ehrt Gott nicht nur, sondern er beginnt, den Herzschlag Gottes zu spüren und zu verinnerlichen. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und diese Prioritäten verschieben unsere Prioritäten und unser Leben bekommt einen neuen Rhythmus bei unserem Vater im Himmel. Herr Jesus Christus, du lenkst unsere Augen und unser Herz auf den Vater im Himmel. Vater, dich beten wir an, dich, den heiligen Gott. Dein ist die Königsherrschaft. Und deinen Willen wollen wir vor Augen haben und damit wegschauen von all dem, was ja, unseren Pulsschlag hochtreibt, getrieben vom Pulsschlag dieser Welt. Danke, lieber Herr, für diesen Blickwechsel, mit dem du uns den Horizont aufreißt und uns herausnimmst aus unserer Selbstverliebtheit, mit der sich alles nur um uns dreht. Vater, dich beten wir an. Du bist der Heilige. Dir gehört die Königsherrschaft und dein Wille kommt zum Ziel. Vater im Himmel, du Unbeschreiblicher, Unbegreiflicher, du warfst die Sterne ins All und du kennst ihre Bahn. Du bist der unglaubliche Gott, allmächtiger und ewiger. Wir fallen staunend und ehrfürchtig nieder vor dir. Du bist unglaublich, Gott.